Dann kommt aber auch noch dazu, dass wir damals eigentlich hauptsächlich nur Ziegen und Schafe verwendet haben. Kühe haben gar nicht so eine große Rolle gespielt. Zum Beispiel die bulgarischen Bergbauern, deren Ernährung bestand zu 40-50% aus Schafsmilchprodukten. Was gibt es denn eigentlich für Studien, die mal Rohmilch mit homogenisierter oder mit pasteurisierter Milch vergleichen? Und ehrlich gesagt, die wissenschaftliche Datenlage dazu zeigt, dass man sollte einiges beachten. Es ist trotzdem so, dass man, wenn man jetzt eine Pflanzenmilch kauft, ein paar Fehler machen kann. Und das sind meiner Meinung nach so 5 Aspekte, die man mal ansprechen sollte.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Willkommen zu dieser Episode im Schnell, einfach, gesund Podcast. Mein Name ist Joshua und wir sprechen heute mal über Milch. Du kennst es vielleicht, du gehst in den Laden und du siehst Hafermilch oder Haferdrinks, du siehst Mandel, Kokos, Reis, Erbsen, Soja, Macadamia und zig Kombinationen und stellst fest, okay krass, das Sortiment an Pflanzendrinks bzw. an Milchalternative ist viel, viel größer geworden als wirkliche Tiermilch selber. Und das ist ein Trend, der kam in den letzten Jahren so richtig auf. Wenn man sich mal so Statistiken oder Umfragen anschaut, stellt man fest, die meisten Menschen haben gewechselt, weil sie einfach festgestellt haben, dass ihnen Pflanzendrinks besser verkömmlich sind. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich so sinnvoll? Sind diese Alternativen so viel gesünder? Haben die Vorteile gegenüber den Milchprodukten? Und auch gerade so die ältere Bevölkerung, ich kenne es von meinen Eltern, die sagen dann, wir haben doch früher auch Milch getrunken, uns ist auch nichts passiert, uns ging es auch allen gut. Und das sind alles berechtigte Fragen und das sind alles Fragen, auf die ich gerne eine einfache Antwort geben würde, auf die ich gerne eine Ja-Nein-Antwort geben würde. Aber so einfach ist es in der Ernährungswissenschaft, in der Gesundheitswissenschaft meistens nicht. Man muss es sich etwas genauer anschauen. Und das machen wir heute gemeinsam. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal damit an, uns zu überlegen, ist Tiermilch, sind Tiermilchprodukte, Kuhmilch, Ziegenmilch, sonst was, wirklich so ungesund, wie es häufig propagiert wird in letzter Zeit. Wichtig oder interessant finde ich immer, sich so ein bisschen die Geschichte der Ernährungswissenschaft oder die Ernährungsgeschichte anzuschauen, speziell der Europäer in unserem Fall. Und hier fällt auf, Milchprodukte haben in der europäischen Ernährung eigentlich immer eine große Rolle gespielt. Gerade Weston Price hat sich das ein bisschen genauer angeschaut. Vielleicht mal ein paar Worte zu Weston Price. Das war ein Zahnarzt. Ich glaube, der hat Anfang der 1900er Jahre gelebt. Ich weiß es gerade nicht genau. Und der ist umhergereist, hat sich verschiedene traditionelle Ortschaften oder Völker angeschaut, die noch ursprüngliche Nahrung essen. Und hat sich auch speziell deren Gebisse angeschaut, deren Gesundheitszustand und das eben mit der Nahrung verglichen. Er hat festgestellt, die Völker, die sich unverarbeitet ernähren, die hochwertige traditionelle Lebensmittel hatten, denen ging es super, super gut. Und dann konnte er sehr, sehr gut beobachten, was passiert ist, wenn diese Völker industrielle Nahrung, verarbeitete Lebensmittel, Dosenfutter, gepökeltes Fleisch, sonst was eingeführt haben. Und er konnte beobachten, wie sich in wenigen Generationen die Gebisse katastrophal verändert haben. Und die Leute haben die typischen Zivilisationserkrankungen entwickelt. Und in seinem Buch beschreibt er unter anderem, was die verschiedenen Völker eigentlich gegessen haben. Es ist sehr, sehr interessant, weil diese Beobachtungen eigentlich überhaupt nicht den typischen Ernährungsempfehlungen zum Beispiel von der DGE entsprechen. Diese Völker haben teilweise wesentlich mehr Fett gegessen, ganz viel Tierprodukte oder was ihnen halt zur Verfügung stand. Und gerade in Europa fällt auf, zum Beispiel die bulgarischen Bergbauern, deren Ernährung bestand zu 40-50% aus Schafsmilchprodukten. Oder wenn man sich so Schweizer Bergbauern anschaut, die haben ganz viel wirklich richtig dickes, hartes Roggenbrot gegessen, wo sich die meisten Menschen heutzutage die Zähne kaputt beißen würden, mit einer bestimmt daumendicken Schicht Rohmilchbutter drauf. Also auch etwas, wo jetzt vielleicht die DGE sagen würde, ui, Butter, Vorsicht, Vorsicht, gesättigte Fette. Und dann merkt man schon, okay, früher war es vielleicht doch ein bisschen anders. Und der Unterschied ist aber folgender. Die Qualität der Milchprodukte war damals ganz, ganz anders. Die Tiere haben anders gelebt. Das waren wirklich Weidetiere teilweise. Nicht nur, die hatten auch Ställe, wenn sie festgestellt haben, dass es den Tieren nicht draußen gut geht. Aber da haben sie trotzdem getrocknetes Heu, wirklich frisches Heu, ohne Pestizide gefüttert bekommen. Die Tierprodukte damals hatten einen wesentlich höheren Nährstoffgehalt, wesentlich mehr Kalzium, wesentlich mehr B-Vitamine, insbesondere B12. Und das hat auch Weston Price damals schon, Anfang der 1900er Jahre, festgestellt. Ja, da hat er diese Produkte mit den Produkten in der westlichen normalen Bevölkerung verglichen, hat schon diese Unterschiede festgestellt. Das heißt, diese Unterschiede sind heutzutage noch größer. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass wir damals eigentlich hauptsächlich nur Ziegen und Schafe verwendet haben. Kühe haben gar nicht so eine große Rolle gespielt oder wenn dann eher so ursprüngliche Kuharten wie zum Beispiel die Jersey-Kuh. Und der Unterschied hier ist, dass die Milch von Ziegen, Schafen oder von Jersey-Kuhen eine ganz andere Proteinstruktur aufweist. Ja, man spricht manchmal von Casein A1, von Casein A2 und man hat in verschiedenen Studien festgestellt, dass Casein A1, das ist eine Proteinfamilie, wesentlich entzündungsfördernder wirkt als Casein A2. A2 ist das, was wir in den Ziegen-, Schafsmilchprodukten vorwiegend vorfinden. Und dazu kommt auch, dass die Leute früher ihre Milchprodukte und auch ihre Milch häufig leicht fermentiert gegessen haben. Das heißt, sie haben Sauermilch getrunken, sie haben Joghurt zubereitet oder da gab es ganz, ganz viele Speisen, aber selten haben die Milch einfach wirklich oder die Produkte einfach so gegessen. Und durch diesen Fermentationsprozess hat man natürlich nochmal einen höheren Anteil an probiotischen Bakterien, an Enzymen, die die Verdauung unterstützen können. Dazu kommt der Punkt Rohmilch. Die Leute früher haben nicht wirklich ihre Milch pasteurisiert oder homogenisiert, so wie wir es heute machen, sondern hauptsächlich roh zubereitet. Und auch in diesem Rohzustand hast du auch wesentlich mehr aktive Enzyme, aktive Bakterien, die Milch auch vor äußeren Keimen schützen. So viel zumindest, was Erfahrungsberichte angeht. Ja, also Erfahrungsberichte zeigen immer wieder, dass Rohmilchprodukte teilweise besser vertragen werden, auch gerade was Unverträglichkeiten und Entzündungen angeht. Ich habe mir die Wissenschaft dazu ein bisschen angeschaut, habe mir geguckt, was gibt es denn eigentlich für Studien, die mal Rohmilch mit homogenisierter oder mit pasteurisierter Milch vergleichen. Und ehrlich gesagt, die wissenschaftliche Datenlage dazu zeigt, dass es keinen großen Unterschied macht. Aber ich denke, es ist tatsächlich auch mal ein Versuch wert, wenn man Probleme mit Milch hat, Rohmilch oder auch Rohmilchbutter, Rohmilchkäse auszuprobieren. Ich finde, das hat energetisch einfach eine andere Wirkung. Also halten wir fest, heute ist es so, dass die Kuharten vielleicht nicht mehr optimal sind. Wir haben keine Rohmilchqualität, wir benutzen keine typischen Fermentationsverfahren. Dazu kommt auch, dass die Körpersysteme der meisten Menschen einfach viel, viel schwächer geworden sind. Ja, unsere Verdauung ist wesentlich schwächer. Wir neigen zu Entzündungen. Wir sind überlastet. Und das Resultat sind viele Unverträglichkeiten und Probleme mit Milchprodukten. Weshalb so viele Menschen auf pflanzliche Alternativen setzen. Und das heißt aber nicht per se, dass Kuhmilchprodukte oder Tiermilchprodukte schlecht sind. Nein. Aber für die meisten Menschen heutzutage sind Pflanzendrinks die bessere Wahl. Auch ich persönlich nutze viel Pflanzendrinks. Und ich habe auch mal die beiden Martins gefragt, die haben auch gemeint, hey, sie für ihren Kaffee oder sonst was nutzen sie hauptsächlich so Pflanzendrinks, Hafermilch, sonst was. Aber man sollte einiges beachten. es ist trotzdem so, dass man, wenn man jetzt eine Pflanzenmilch kauft, ein paar Fehler machen kann. Und das sind meiner Meinung nach so 5 Aspekte, die man mal ansprechen sollte. Das eine ist das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Wenn du schon mal auf so eine Verpackung drauf geschaut hast, was weiß ich, Haferdrink, dann siehst du, oh, die haben Sonnenblumenöl hinzugefügt. Was macht denn Sonnenblumenöl da drin? Sonnenblumenöl wird hinzugesetzt einfach für die Textur, für den Geschmack, dass man es auch so ein bisschen aufschäumen kann. Und Das hat folgenden Effekt. Sonnenblumenöl hat wesentlich mehr Omega-6-Fettsäuren als Omega-3-Fettsäuren. Ja, also in einem Verhältnis von 1 zu 120 circa. Omega-6-Fettsäuren, ganz einfach ausgedrückt, entzündungsfördernd, Omega-3-Fettsäuren eher entzündungshemmend. Also merkst schon, okay, ist vielleicht nicht so optimal, wenn ich so viel Omega-6-Fettsäuren zu mir nehme. Und da ist es einfach wichtig, auf die allgemeine Ernährung zu achten, beziehungsweise, dass du Omega-3 im Blick behältst und auch gegebenenfalls supplementierst. Das haben, ehrlich gesagt, bestimmt 90-95% der Bevölkerung absolut nötig, so eine Supplementation. Ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel, wo man kaum vorbeikommt. Vielleicht an der Stelle ganz kurz auch die Anmerkung, weil wir häufig gefragt werden, was empfehlen wir denn für Nahrungsergänzungsmittel? Wir haben auf unserer Webseite schnelleinfachgesund.de einen eigenen Empfehlungsreiter, wo unsere aktuellen Empfehlungen an Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch an anderen Produkten aufgereiht sind. Da kannst du dich einfach mal durchklicken. Da haben wir quasi schon für dich vorsortiert, was wirklich was taugt, damit du nicht die Fehler machen musst, die wir gemacht haben. Aber dann solltest du auch darauf achten, teilweise wenn du Mandelmilch kaufst oder Cashewmilch oder Sojamilch, auch diese enthalten natürlich gesehen wesentlich mehr Omega-6-Fettsäuren und dann hier darauf achten, dass du es ausgleichst. Schöne Alternative finde ich zum Beispiel Kokosreismilch, die hat eigentlich gar keine ungesättigten Fettsäuren und da hat man dieses Problem nicht. So, dann ein weiterer Aspekt sind Zusatzstoffe. Je nachdem, in welchem Land du bist, ist mir aufgefallen, enthält die Milch mehr oder weniger Zusatzstoffe. In Deutschland teilweise etwas weniger. Zusatzstoffe sind nicht per se schlecht. Ja, das ist auch manchmal wird das alles in einen Topf geworfen und dann heißt, sollte alles komplett rein sein. Nicht unbedingt, aber man sollte auf ein paar Dinge achten. Prinzipiell gibt es eine Faustregel, wenn eine Zutat einen Namen hat, den du nicht unbedingt aussprechen kannst, und den auch kein normaler Mensch in seinem Haus hat, ja, der komplett nach Labor klingt, dann überleg dir vielleicht zweimal, ob du das Produkt kaufen willst. Etwas, was man immer wieder findet in diesen Milchalternativen, ist Zucker, der häufig deklariert wird als roher Zucker. Ja, klingt viel, viel schöner, klingt viel, viel gesünder, ist es nicht unbedingt. Ja. Es ist einfach nur ein Modewort, um den Verbraucher etwas zu täuschen. Da einfach drauf achten, weil zugesetzten Zucker brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Häufig sind diese Pflanzendrinks einfach von Natur aus auch schon sehr, sehr süß. Das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es immer wieder Kritik, dass Pflanzendrinks, insbesondere Hafer, den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen lassen und so Blutzuckerspitzen führen. Blutzuckerspitzen sind eher suboptimal, denn man weiß aus verschiedenen Untersuchungen, dass diese einfach Entzündungen begünstigen, den Alterungsprozess beschleunigen können und vieles mehr. Das wäre mal ein Thema für einen anderen Podcast. Und diese Blutzuckerspitzen sollten wir eher vermeiden. Gerade bei Hafermilch ist es so, durch die Zubereitung, meistens macht man das enzymatisch, da werden dann die langen Kohlenhydratketten gespalten, sodass man freie Glucose hat. Diese freie Glucose, also der freie Zucker, kann einfach sehr, sehr schnell ins Blut übergehen und dann diese Blutzuckerspitzen herbeiführen. Man kann das ausgleichen. Und zwar einfach, indem man die Pflanzenmilch, die Hafermilch, sage ich jetzt einfach mal, nicht einfach nüchtern trinkt. Ja, das macht ja niemand. Niemand schüttet sich einfach Hafermilch in ein Glas und trinkt die einfach so. Das würde ich nicht unbedingt machen. Aber wenn du das machst, gibt's den Trick, dass du dich einfach um die Mahlzeit herum bewegst. Denn Bewegung sorgt dafür, dass wir die Glucose direkt in die Muskeln einlagern und dann haben wir weniger Probleme. Oder du kombinierst einfach die Milch mit anderen Dingen, mit Ballaststoffen, in einem Porridge zum Beispiel. Oder wenn du ein Glas einfach trinken willst, dann kannst du es auch nach der Mahlzeit trinken. Auch das ist ein Tipp, den ich dir geben kann. Aber auch Blutzuckerspitzen wäre vielleicht mal ein interessantes Thema für einen eigenen Podcast. Anderer Punkt, auf den ich achte, wenn ich eine Pflanzenmilch kaufe, ist Fermentation. Ich achte darauf, dass die Zutaten, zum Beispiel wenn ich jetzt Hafermilch oder Mandelmilch oder eine Kombination kaufe, dass die fermentiert sind. Fermentierte Hafer auf Basis von fermentiertem Mandelmus. Diese Fermentation sorgt dafür, dass die Nährstoffe, die darin enthalten sind, einfach bioverfügbarer sind. In Pflanzen sind bestimmte Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Eisen, an Phytinsäure gebunden und dadurch für den Menschen erstmal schwerer zugänglich, als es in tierischen Produkten der Fall ist. durch Fermentation trennt sich das ab und wir können diese wieder besser aufnehmen und auch sogenannte Antinährstoffe, die auch im Körper für Entzündungen und Unverträglichkeiten sorgen können, werden abgebaut. Ja, also hier kann man einfach nochmal ein bisschen was an Qualität rausholen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, das ist der fünfte Punkt, der letzte Punkt, auf den du achten solltest, Nährstoffe ausgleichen. Pflanzendrinks sind nicht unbedingt, also Nährstoff oder in Hinsicht auf Nährstoffe nicht unbedingt eine bessere Alternative gegenüber Milchprodukten. Milchprodukte sind reich an Kalzium, an B-Vitaminen, an allen essentiellen Aminosäuren, auch an teilweise wichtigen Wachstumsfaktoren, die den Menschen gut tun können, teilweise auch schaden. Und diese Nährstoffe sollte man ausgleichen über eine gesunde Ernährung oder gegebenenfalls eben auch über eine Nahrungsergänzung und das einfach im Hinterkopf behalten, denn sonst kann es teilweise zu Nährstoffmängeln kommen. Ein kleines Fazit zum Schluss. Wichtig ist mir, dass du mitnimmst Kuhmilch oder Tiermilch in ursprünglicher Qualität. Von ursprünglichen Tieren in ursprünglicher Qualität ist äußerst wertvoll. In vielen Kulturen wurde die Kuh auch immer als heilig angesehen. Milch war ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel. Aber in der heutigen Zeit sind einfach für die meisten Menschen Pflanzendrinks die bessere Alternative. Und wenn du diese benutzt, achte trotzdem darauf, dass dein Omega-3-Haushalt stimmt, dass du Zusatzstoffe möglichst vermeidest, dass du auf deinen Blutzucker achtest, ja, Bewegung einbaust, Ballaststoffe einbaust, dass du auf fermentierte Zutaten achtest, so Nährstoffe ausgleichst. Und vielleicht ein extra Tipp noch zum Schluss, mach's selbst. Ja? Pflanzenmilch herzustellen ist eigentlich sehr, sehr einfach und gerade Nussmilch kann man sehr, sehr einfach herstellen. Dazu findest du auch ein Rezept auf unserer Webseite. Es gibt nämlich zu diesem Thema einen gleichnamigen Artikel, den ich dir auch unten in den Shownotes verlinke. Und da findest du nochmal alle Informationen und auch ein paar Zusatzinformationen. Zum Beispiel, wie sieht es eigentlich aus mit dem Nachhaltigkeitsaspekt? Ich danke dir fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in der nächsten Episode. Mein Name ist Joshua, das war's mit Schnell, Einfach, Gesund und ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.